In Jesu Namen. Zu Gast am Tisch des Herrn lautet das Thema dieses Sonntags. Wir hören dazu ein Gleichnis von Jesus, das einen Aspekt dieses Themas beleuchtet, nämlich das Gleichnis von der königlichen Hochzeit nach dem Matthäusevangelium Kapitel 22. Und Jesus fing an und redete abermals in Gleichnissen zu ihnen und sprach: Das Himmelreich gleicht einem König, der seinem Sohn die Hochzeit ausrichtete. Und er sandte seine Knechte aus, die Gäste zur Hochzeit zu laden, doch sie wollten nicht kommen. Abermals sandte er andere Knechte aus und sprach: Sagt den Gästen, siehe, meine Mahlzeit habe ich bereitet. Meine Ochsen und mein Mastvieh ist geschlachtet und alles ist bereit, kommt zur Hochzeit. Aber sie verachteten das und gingen weg, ein auf seinen Acker, der andere in sein Geschäft. Einige aber ergriffen seine Knechte, verhöhnten und töteten sie. Da wurde der König zornig und schickte seine Heere aus und brachte diese Mörder um und zündete ihre Stadt an. Dann sprach er zu seinen Knechten: Die Hochzeit ist zwar bereit, aber die Gäste waren's nicht wert. Darum geht hinaus auf die Straßen und ladet zur Hochzeit ein, wen ihr findet. Und die Knechte gingen auf die Straßen hinaus und brachten zusammen, wen sie fanden, böse und gute. Und die Tische wurden alle voll. Da ging der König hinein, sich die Gäste anzusehen, und sah da einen Menschen, der hatte kein hochzeitliches Gewand an, und sprach zu ihm: Freund, wie bist du hier hereingekommen und hast doch kein hochzeitliches Gewand an? Er aber verstummte. Da sprach der König zu seinen Dienern: Bindet ihm die Hände und Füße und werft ihn in die Finsternis hinaus. Da wird Heulen und Zähneklappern sein. Denn viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt. Liebe Gemeinde, liebe Brüder und Schwestern, sehr geehrte Zuhörer oder Zuschauer, der Bräutigam war 20 Jahre alt, die Braut 16 Jahre. Er hieß Karl mit C geschrieben, vornehm. Sie hieß Elisabetha Friederika Sophia. Vielleicht heißt meine Tochter deswegen auch Friederike. Er war regierender Herzog zu Württemberg und Teck, sie Tochter des Markgrafen Brandenburg-Bayreuth und Kulmbach. Sie merken schon was, die Achse Württemberg-Schwaben-Franken. Vom 16. September 1748 bis zum 18. Oktober dauerten die Hochzeitsfeierlichkeiten. Tag für Tag hat ein Amtssekretär Buch geführt. Dieses Buch habe ich gefunden in einem alten Schrank im Pfarramt und wollte Ihnen ein bisschen davon erzählen. In Stuttgart brach Herzog Karl auf mit einem riesigen Tross von Amtsträgern und Bediensteten. Bei Reuth rollten drei Staatskarossen ein, jeweils mit 6 Schimmeln bespannt, vorneweg das grün befrackte Jägerkorps und die Husarenkompanie. Unter Trompetenklang begrüßte der Schwiegervater, der Markgraf, seinen zukünftigen Schwiegersohn aus Württemberg. Nach 7 Tagen Vorfeier führte der Bräutigam seine Braut im perlenübersäten Kleid zum Traualtar. Als der Oberhofprediger die Ringe wechseln ließ, schossen 56 Kanonen Salut. Danach, nach der Trauung, schritt man zu Tisch. Hofherren servierten 2x32 Festspeisen. Danach der Fackeltanz. Draußen auf der Festwiese feierte das Volk, für das man einen Ochsen, 2 Hirsche, 8 Kälber gebraten hatte. Wo waren die Herzen der getreuen Bürger und Einwohner Württembergs, fragte Berichterstatter, und er gibt gleich die Antwort. Wo waren sie? Na klar, bei ihrem durchlauchtigsten Landesvater. Die Herzen waren zu Bayreuth, zum Teil im Geiste nahmen die Württemberger an der vergnügtesten Vermählung des würdigsten Brautpaars teil. Auch später bei der Fortsetzung der Feierlichkeiten im Stuttgarter und Ludwigsburger Schloss mit Festumzügen, mit einer Großjagd am Bärenschlößle nahmen die braven Württemberger wohl so eher von Herzen teil oder bestenfalls so als Zaungäste auf Entfernung. Aber egal, welch ein Glück bei solch einer königlichen Hochzeit, wenigstens aus der Distanz dabei zu sein. Aus der Distanz. Wie modern. Jesus erzählt von dem Glück, bei der königlichen Hochzeit wirklich dabei zu sein. Und das ist ein Glück, das diese für uns doch befremdliche Königsverehrung alter Zeiten weit in den Schatten stellt. Denn der König, von dem Jesus spricht, ist kein Verschwender und kein Blender. Und solche, die allenfalls als Zaungäste ganz außen in Frage kommen, dürfen wirklich dabei sein beim Fest. Ohne Abstandsgebot. Wer sind diese Glücklichen im Festsaal? Nun, es kommt darauf an, wie der König einlädt. Und es kommt darauf an, wie der Eingeladene reagiert. Gottes Einladung erklärt uns Jesus in dieser Gleichnisgeschichte in drei ziemlich dramatischen Abschnitten. Erstens, wie Gottes Einladung abgelehnt wird. Ich nehme an, Monate vor dem Vermählungstermin, 26. September 1748, dürften die Boten des Herzogs und des Markgrafen durch die Lande gereist sein, um die handverlesenen Gäste einzuladen. Ist es denkbar, dass einer dieser auserwählten Geladenen auf die Idee kam, abzusagen? Außerdem Dekan der Tübinger Fakultät, Professor Pfaff, er ließ sich krankheitshalber entschuldigen. Aber sonst dürfte niemand abgesagt haben, nehme ich mal an. Die Gäste, von denen Jesus erzählt, wollen nicht kommen. Obwohl der Bote des Königs vor ihnen steht, in Livree, königlicher Uniform. Der eine Gast erklärt mit vielen schönen Worten, warum er verhindert sei. Der andere schüttelt nur unwirsch den Kopf. Unverrichteter Dinge zieht der Bote wieder ab. Nicht lange danach steht wieder so ein Königlicher vor der Haustür, ein Page auf dem Pferd. Nochmals lädt er freundlich und dringlich zur Hochzeit des Königs ein. Der Ochse werden schon gebraten, den Duft der Köstlichkeiten könne man beinahe bis hierher schnuppern. Dem erwählten Gast ist das völlig Schnuppe. Er dreht sich auf dem Absatz rum, packt sich die Hacke auf die Schulter und geht auf seinen Acker. Der andere schlägt die Haustür zu und vertieft sich in seine Kassenbücher. Verwaltung ist sehr wichtig. Andernorts wird der Page zum Narren gehalten. Und ein paar ziehen sie ihm vom Pferd und in der johlenden Menge wird er hinterrücks erstochen. Da wurde der König zornig und sandte seine Heere aus und brachte diese Mörder um und zündete ihre Stadt an. Wie? Eine Strafexpedition also, die diese krasse Ablehnung der königlichen Boten vergilt mit der Schärfe des Schwerts. Und das wagt Jesus hineinzupacken in eine Beispielerzählung für die Einladung zum Himmelreich. So plötzlich kippt diese Geschichte von der freundlichen Einladung und sie wird zu einer Geschichte einer todbringenden Auseinandersetzung. So kann der Richten, der doch freundlich einladen wollte, weil die Geladenen so ablehnen und so hässlich reagieren? Ablehnung und Hass. Das bekommen viele Zeitgenossen zu spüren. Und zwar solche, die die Einladung Gottes gerne angenommen haben. Und die jetzt freundlicherweise diese Einladung an andere weiterreichen in ihren Ländern. 5 Gemeindeälteste in Saudi-Arabien werden von der Religionspolizei in der Privatwohnung festgenommen wegen Praktizierung des Christentums, obwohl es im Gesetzestext erlaubt ist. Niemand darf sie im Gefängnis besuchen. Durch die Fenster der evangelischen Kirche in Ankara fliegen Brandsätze, Molotow-Cocktails. Der Pfarrer bekommt E-Mail, Nachricht: Es ist unsere islamische Pflicht, euch zu töten. Ein Pfarrer in Eritrea wird verhaftet auf einem Hochzeitsfest. Die Behörden hat es nicht genehmigt. Er wird abgeführt und im Militärgefängnis von Sava misshandelt. Mit unschuldigen Christenmenschen wird so umgesprungen, von Mexiko bis Pakistan. Und Gott sollte nicht in gerechten Zorn geraten. Er wollte doch nur freundlich einladen. Er hat doch keinen Streit gesucht. Er hat nur eine wunderbare Einladung ausgesprochen zu seinem Fest. Und diese Einladung ist bis an die Haustüren, auch hier in Gunzenhausen, auch an ihrem Heimatort, bis an ihre Haustür getragen worden. Diese Einladung. Und sie wird heftig abgelehnt. Herr Pfarrer, Sie müssen verstehen, der Beruf, sicher, die berufliche Beanspruchung nimmt zu, vor allem in Corona-Zeiten. Mehr Aufwand für Organisation. Herr Pfarrer, Entschuldigung, das Wochenende, meine Familie. Oh ja, jeder sollte mehr Zeit investieren in die Pflege der Beziehung zum Ehepartner, zu den Kindern. Völlig richtig. Ich stimme zu. Herr Pfarrer, Sie müssen verstehen, der Hausbau, ja, nur durch viel Eigenleistung am Wochenende sind diese völlig überteuerten deutschen Eigenheime nur zu finanzieren. Ja, diese Entschuldigungen sind sehr verständlich. Und doch, hinter ihnen steckt eine vielleicht unbewusste Entscheidung. Man will nicht. Man kann sich nicht vorstellen, was hinter dieser Einladung Gottes steckt. Man riecht den Festbraten nicht. Man traut es Gott nicht zu, dass er seinen Geladenen das Schönste und Herrlichste schenken möchte, was kein Auge gesehen hat, was kein Ohr gehört hat, was in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott bereitet hat, denen, die ihn lieben. Man glaubt Gott vor allem eines nicht, dass er die Ablehnung seiner Einladung ernst nimmt. So ernst, dass der Ablehnende, der Nein sagt, der vorbeilebt an dieser Einladung, dass er am Ende als Gast des Königs abgelehnt wird. Nach einer lebenslangen Einladung am Sterbetag von der Gästeliste des Königs gestrichen. Könnte uns das passieren? Könnte Ihnen das passieren? Es ist unendlich tragisch, wie in unserem freien Land die Einladung Gottes abgelehnt wird. Aber ich wollte Ihnen gute Nachricht bringen heute Morgen. Und die gute Nachricht, der zweite Punkt: Jesus erzählt, wie Gottes Einladung ausgeweitet wird. An der ovalen Hochzeitstafel zu Bayreuth, eingedeckt mit Dresdner Porzellan, saßen von links nach rechts der Markgraf, dann die Herzogsmutter, Prinz Ferdinand, Braut Elisabetha, Bräutigam Karl, Frau Markgräfin und weitere illustre Gäste. Und irgendwo zwischendrin drin saß auch der Küchenjunge und ein stinkender Bettler und ein ortsbekannter Taugenichts. Nicht doch. Es wäre ja absurd. Es geht nicht in Bayreuth am königlichen Tisch. Im Grunde erzählt Jesus genau diese Verrücktheit. Die Hochzeit ist zwar bereit, aber die Gäste waren es nicht wert. So zieht der Herr des Festes im weißen Saal mit lauter leeren Stühlen Zwischenbilanz, geht hinaus auf die Straßen, auf die Kreuzungen, an die letzten Straßenmündungen und ladet ein, wen ihr findet. Eine neue Welle von Booten strömt ins Land. Und bald danach nähert sich so eine abgerissene Bettlerfigur dem königlichen Schloss. So ein Taugenicht, so ein Tagedieb ohne Arbeit betritt den königlichen Saal. Ein todkrankes, bleiches Straßenmädchen setzt sich an den Kopf der Tafel. Immer mehr Leute nehmen Platz, manche von schlechtem Ruf, manche von bürgerlicher Ehrbarkeit. Sie blinzeln noch ungläubig, sie lächeln verschmitzt. Alle Tische werden voll. Der Saal fasst schließlich die große, bunt gemischte Gästeschar. Gerade noch, die Plätze reichen gerade noch aus, alles voll. Und dann kommt der König herein und tritt mitten unter diese bunt gemischte Gästeschar. Er klatscht vergnügt in die Hände. Herzlich willkommen. Ein herzlicher Willkommensgruß Ihnen allen. Vielen Dank, dass Sie zur Hochzeit meines Sohnes gekommen sind. Liebe Zuhörer, wird dieser Willkommensgruß auch uns gelten? Dann einmal im himmlischen Festsaal. Haben wir das geglaubt, dass unser Pfarrer, unsere Mutter, unser Jungscharleiter uns eingeladen hat, nicht in seinem Namen, sondern im Auftrag des höchsten lebendigen Gottes? Konnten wir das fassen, dass dieser erhabene Gott uns an seiner Festtafel haben möchte, unbedingt haben möchte? Vielleicht fühlt sich jemand, der jetzt dieses Gleichnis gehört hat, verunsichert. Denn Jesus schließt es doch ab mit diesem unbequemen Satz: Viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt. Was wird aus mir, wenn ich zwar zu den Berufenen gehöre, aber nicht zu den Auserwählten? Woher weiß ich denn, dass Gott mich nicht verstoßen hat? Steht das überhaupt fest, dass er mich will und mich ruft? Ja, lieber Predigthörer, das steht fest. Da bin ich mir ganz sicher. Weil Gott seine Einladung unbegrenzt ausgeweitet hat. Ursprünglich ging es nur um die engsten Vertrauten, das Volk Israel. Aber seit Jesus, der königliche Bote höchsten Ranges, diese Einladung auch den Zöllnern und den Prostituierten und den Samaritanern, den Palästinensern angetragen hat. Seither gilt sie jedem Volk und jedem Menschenschlag. Dem Deutschen und dem Türken. Dem evangelischen Kirchenmitglied und dem ausgetretenen, religiös Uninteressierten. Der freundlichen, aufgeschlossenen Nachbarin genauso wie diesem brummigen Eigenbrötler nebendran. Jeder soll hören, dass er geladen ist. Jeder soll das mitbekommen, dass seine Teilnahme sehr erwünscht ist. Jedem ist klar zu machen, dass Gott nicht nur dazu beruft, irgendwo außen vor der Tür des Festsaals mal zu schnuppern, sondern dass er dazu erwählt hat, hereinzukommen und Platz zu nehmen am Tisch des Königs, wo die Namenskarte bereitsteht. In dem Augenblick, indem der Eingeladene das bewusst annimmt, wird es ihm zur Gewissheit. Ja, dieser Gott, der mich in seine Nähe ruft, hat mich erwählt zu einer ewigen Festfreude. Wo diese Gewissheit geschenkt wird durch den Geist Gottes in unserem Herzen, da wacht eine tiefe Vorfreude auf. Inmitten von allem Unerfreulichen und Belastenden, was wir gerade zur Zeit erleben. Eine Osteuropäerin kann ein Liedchen davon singen. Sie schreibt, sie habe nicht mehr gewusst, wozu sie eigentlich lebe. Sie habe überall Befriedigung gesucht und nirgends gefunden. Und dann habe sie einen jungen Mann kennengelernt und er hatte etwas an sich, so eine Ruhe, so eine innere Freude. Und sie habe sich gefragt, woher er das nimmt. Man schreibt sie, es ist ein Leserbrief der Missionsgesellschaft Licht im Osten. Und so kam ich dann in seine Gemeinde und ich erfuhr, dass Gott mich liebt. Dass er sich über meine Geburt gefreut hat. Dass er mir ein Leben in Fülle und ein wunderschönes neues Leben schenken möchte. Herrlich. Wie Gottes ausgeweitete Einladung Gewissheit und Freude und Hoffnung und Mut gibt. Heute und in der kommenden Zeit. Wunderbar, die ausgeweitete Einladung Gottes, die uns persönlich gilt. Damit wir sie richtig verstehen, fügt Jesus noch etwas hinzu, nämlich drittens, wie Gottes Einladung missverstanden wird. An jenem Hochzeitstag von Karl und Elisabetha wurden vormittags die bewunderungswürdigen Kleidungsstücke, die Festkleider und die Schmuckstücke der Braut in drei Sälen im Schloss ausgestellt. Um 11 Uhr hielt die Wache eine Parade ab in neuer roter Uniform mit blausamtenen Rockaufschlägen. Abends versammelte sich die Festgesellschaft im Saal mit natürlich nur prächtigste Gala-Kleidung. Nur der Herr Hofmarschall, der kam halt im blauen Anton, so blauer Arbeitsanzug. Und der Türsteher, der stand halt irgendwie in seinem zerlumpten Sackgewand da stramm. Nein, unmöglich. Kein Zutritt zur königlichen Hochzeit ohne angemessene Kleidung. Jesus bestätigt diese Regel, wenn er erzählt, dass der König die Reihen der Gäste abschreitet, dass er da eine Hand schüttelt, war ja kein Problem, und dort drüben mal freundlich hinübergrüßt. Und dann bleibt er ja an einem Platz stehen und sagt, Freund, wie bist du hereingekommen und hast kein hochzeitliches Gewand an, keine Festkleidung? Entschuldigung. Woher sollst du ein Gast, der von der Straßenkreuzung aus dem Kuhstall heraus eingeladen wurde, den eleganten Smoking und das Festkostüm hernehmen? Es muss am Eingang des Schlosses, am Portal, eine Kleiderkammer geben. Kleiderkammer und Umziehkabine. Jeder, der eintritt, wird zuerst einmal festlich eingekleidet. Sich da herumdrücken und so in den Alltagsjeans hereinschlappen, das lässt der Herr des Festes nicht zu. Das geht nicht. Und dieser König lässt diesen hemdsärmeligen Gast ohne Festkleidung hochkant hinauswerfen. In die Finsternis, außerhalb des wunderbar erleuchteten Schlosses. Jesus will seine Zuhörer erschrecken. Kein Zweifel. Er schreckt uns auf aus einem hemdsärmerlichen Christentum. Aus einem Christentum, das meint, Sünde nicht mehr beim Namen nennen zu müssen. Und das meint, ein Leben, das mit Sünde verwoben ist, könne man einfach immer so weiter fortsetzen. Eine gefährliche Selbsttäuschung. Sie wird überwunden, wo wir auf den Herrn des Festes hören, den Herrn der neuen, reinen Welt Gottes. Und dass wir das hören, dass er die unbedachten, verletzenden Worte nicht leiden kann. Und noch weniger die pharisäischen, verurteilenden Gedanken über andere. Das kann er nicht ab. Und auch nicht die Angst und die Mutlosigkeit, die ihm nichts zutraut, gar nichts, auch in der Corona-Zeit nichts. Und jener tief eingefressene Unmut wegen eigentlich längst verjährter Streitigkeiten. Mit dieser Lebensausstattung bleiben wir nicht die Teilnehmer bei Gottes Fest. Und wenn wir an 10.000 Gottesdiensten teilnehmen, wir sind aber voll und ganz dabei in dem Moment, wenn wir den König der Gnade um Vergebung bitten. Auch heute Morgen wieder neu und sofort schenkt er uns das weiße, schimmernde, vollkommene Christusgewand. Wir atmen auf mit dem Propheten Jesaja. Ich freue mich in dem Herrn und meine Seele ist fröhlich in meinem Gott. Denn er hat mich mit dem Mantel der Gerechtigkeit, er hat mir die Kleider des Heils angezogen und mich mit dem Mantel der Gerechtigkeit gekleidet. Dieses königliche Geschenk veranlasst uns, königlich zu leben, Jesus Christus nachzuleben, in tiefer Vorfreude zu leben. Pfarrer Jakob Engels aus Nümbrecht, das dürfen eigentlich nur die Nümbrechter Kollegen zitieren, aber ich wage es trotzdem hier, hat diese wunderbaren Grundsätze geschrieben, haben Sie vielleicht auch schon mal gehört, und zu diesen Sätzen gehört auch: Ich will lernen, alles mit Jesus zu tun. Ich möchte, wenn es geht, keinen Tag auslassen, jemanden eine Freude zu machen. Und ich, Tobias Eisler, füge hinzu: Ich möchte unterwegs sein als Bote des Königs, der freundlich und deutlich einlädt. Herrlich, die Einladung Gottes. Wo diese ausgeweitete Einladung Gottes nicht abgelehnt oder missverstanden wird, da beflügelt sie und steckt mit Freude an. Lassen Sie uns nachher so beschenkt aus diesem Gottesdienst hinausgehen. Amen.